SWR 2 Wissen.
Ein Schulhof, Kinder spielen. Auf den ersten Blick sind sie alle gleich. Aber einige dieser Kinder werden in ihrem Leben häufiger und länger krank sein als andere und früher sterben. Und das nur, weil ihre Eltern weniger Geld haben als der Durchschnitt. Einen schlechteren Schulabschluss, schlechtere Jobs.
Die Kinder haben es einfach wesentlich schwerer als andere. Das muss man einfach sagen. Die Eltern sind in der Regel mit der Sicherung der Grundbedürfnisse beschäftigt. Das bedeutet nicht, dass die Eltern nicht ihre Kinder lieben und das Beste für ihre Kinder wollen. Aber sie sind so grundbelastet, dass dann einfach auch manchmal nicht mehr so viel übrig bleibt.
Wir sehen, dass Kinder, die mit Gesundheitsproblemen eingeschult werden, dass diese in höheren Klassen, dass diese Gesundheitsprobleme häufig bestehen bleiben oder noch schlimmer werden.
Es gibt einen stark ausgeprägten Zusammenhang zwischen dem Einkommen und der Gesundheit. Wir sehen das letztendlich auch in einer deutlich geringeren Lebenserwartung. Wenn wir die Gruppe mit niedrigen und hohem Einkommen miteinander vergleichen, dann beträgt die Differenz in der Lebenserwartung bei Geburt an fast 10 Jahre.
Wer arm ist, stirbt früher. Wie soziale Unterschiede die Gesundheit bestimmen. Eine Sendung von Sigrun Dammers.
Guten Morgen.
Maria Ohlich öffnet schwungvoll.
Hier ist unser Quartiersmanagementbüro hier im Viertel.
Ihr Büro liegt im Erdgeschoss einer alten Militärkaserne, mitten in Trier-Nord. Das Viertel hat keinen besonders guten Ruf.
Ja, Trier-Nord hat ein ganz schlechtes Image. So nach dem Motto, da kann man ja eigentlich nicht hinziehen.
Heruntergekommene Wohnungen, Menschen ohne Ausbildung, Familien an der Armutsgrenze. Das ist das Bild, das viele Trierer von diesem Stadtteil im Kopf haben.
Früher hat man von sozialen Brennpunkten gesprochen und das war natürlich ein bisschen stigmatisierend. In den 70er Jahren ging es darum, dass man die Aufmerksamkeit auf diese Stadtteile richtete.
Und so nahm die Stadt das Viertel vor 15 Jahren in das Städtebauprogramm Soziale Stadt auf. Die zuständige Wohnungsgenossenschaft am Beutelweg begann, die Gebäude nach und nach zu sanieren. Und sie setzte Maria Ohlich als Quartiersmanagerin ein, mit eigenem Büro, mitten im Viertel. Maria Ohlich koordiniert sozusagen die sozialen Aktivitäten in Trier-Nord, um damit das Leben der Menschen zu verbessern.
Das haben wir ja festgestellt. Bauen, das geht schnell, aber Verhaltensänderungen herbeizuführen, das dauert einfach sehr, sehr lange und das geht über Generationen hinweg. Und diesen langen Atem braucht man. Und meine Aufgabe ist, diese vielen Handlungsfelder, sei das jetzt Sozialarbeit, sei das Bauen, sei das Gesundheit, sei das Bildung, die alle zusammenzuführen. Ja, guten Morgen, hier ist Maria.
Die Quartiersmanagerin ist ständig in Kontakt mit der Stadt, den Schulen, Kitas und Horten am Ort, mit Vereinen, den Ärzten und Sozialarbeitern im Viertel. Keiner weiß es besser als sie. Die Fassaden sind jetzt schön, aber die Lebensumstände der Menschen dahinter sind schwierig geblieben.
Wir haben hier ganz viele Menschen, die Schrott einsammeln und den dann wiederum an Großhändler weiterverkaufen. Also das ist so ein Erwerbszweig, da haben viele Familien von gelebt, früher traditionell hier im Viertel. Man sah auch immer wieder die LKWs mit Schrott hier stehen, das ist auch kein so ein schönes Zeichen für ein Viertel.
Ungefähr 3.300 Menschen wohnen heute im Viertel. Viele hier haben keinen Schulabschluss, keine Ausbildung und damit schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Es gibt aber auch Menschen, die das hier im Viertel einfach nur erlebt haben. Naja, man fährt auf den Schrott, der Vater fährt irgendwie auf den Schrott und irgendwie klappt das schon. Irgendwie gibt es dann noch ergänzende Leistungen des Amtes. Ja, und das ist aber ganz klar gewesen, das ist keine Arbeit, wofür man eine Ausbildung für braucht. Da kann man fahren, wann man will und man ist auch so ein bisschen sein kleiner Herrscher. Wenn man das als Kind so erlebt, dann denkt man ja, oh ja, das mache ich dann auch mal. Dazu brauche ich dann auch keine große Ausbildung.
Noch heute ist die Zahl der Hartz-IV-Empfänger in Trier-Nord dreimal so hoch wie im Rest der Stadt. Fast jeder Fünfte lebt hier vom Arbeitslosengeld und das hat Folgen, auch für die Gesundheit der Menschen.
Das heißt, die Probleme fangen in der Familie an. Also wenn Arbeitslosigkeit da ist, fehlt ja schon mal so eine Grundstruktur und es fehlen auch die nötigen finanziellen Mittel. Wenn wir jetzt auf die Gesundheit kommen, man achtet nicht so stark auf sich. Das geht dann damit los, zum Beispiel Zahnpflege, regelmäßiger Besuch beim Zahnarzt und so weiter. Wenn man das nicht macht, also wenn man da nicht sensibilisiert für ist, kann es dann passieren, wie ich schon mal mitbekommen habe, dass man, wenn man dann Mitte 40 ist, komplett das Gebiss mehr oder weniger verloren hat.
Armut macht krank. Das ist nicht nur in Trier-Nord so, sondern in ganz Deutschland.
Wir sehen beispielsweise, dass Personen mit niedrigem Einkommen häufiger an Diabetes, Herzinfarkt und vielen anderen chronischen Erkrankungen erkranken.
Thomas Lampert, Soziologe am Robert-Koch-Institut in Berlin. Er ist zuständig für die Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Und die zeigt deutlich, Armut macht nicht nur krank. Wer arm ist, stirbt auch früher. Das hat in dieser Deutlichkeit erstmals der Gesundheitsbericht aus dem Jahr 2014 offengelegt. Einkommen, Bildung und Beruf beeinflussen demnach die Lebenserwartung eines Menschen. Wer weniger als 60% des mittleren Nettoeinkommens hat, der hat ein fast dreifach erhöhtes Sterbensrisiko. Konkret entscheidet ein Einkommensunterschied von monatlich 1.300 Euro netto über 10 Lebensjahre. Die Chance, das 65. Lebensjahr zu erreichen, steigt mit wachsendem Einkommen. Am Geld lässt es sich ablesen. Aber Geld ist nur ein Faktor. Arme und Reiche leben in unterschiedlichen Welten.
Das heißt, derjenige, der schlechtere Bedingungen am Arbeitsplatz vorfindet, möglicherweise auch in der Wohnumgebung, stärkeren Lärmbelastungen ausgesetzt ist, all das wirkt sich aus, ganz direkt auf die körperliche wie auch auf die psychische Gesundheit.
Wer eine geringe Schulbildung hat und wenig Geld verdient, der ist gesundheitlich in Gefahr. Das gilt für Männer noch stärker als für Frauen. Das Robert-Koch-Institut erklärt das unter anderem damit, dass die betroffenen Männer oft in Berufen arbeiten, die hohe Belastungen mit sich bringen.
Das führt dazu, dass man insgesamt gesehen eine stressigere Lebenssituation hat und das wirkt sich extrem auf die Gesundheit aus. Stress wirkt unmittelbar auf die psychosoziale, auf die psychische Gesundheit ein. Das heißt, es geht einher mit häufigeren psychischen Erkrankungen und auch mit anderen Stressfolgen. Zum Beispiel das Rauchen oder auch der übermäßige Alkoholkonsum kann als Bewältigung von Stress auch begriffen werden.
Rauchen, Alkoholkonsum, Übergewicht, fehlende körperliche Bewegung. Soziologen nennen das ein riskantes Gesundheitsverhalten. Die Statistiken zeigen, dass Menschen mit geringer Bildung eher dazu neigen. Und auch der Umkehrschluss gilt: Bildung schützt vor Krankheit und vor einem frühen Tod. Das hat das Max-Planck-Institut für demografische Forschung im vergangenen Jahr nachgewiesen. Die Forscher schauten sich die Bevölkerungsentwicklung in Skandinavien an und sahen, Finnen, Norweger und Schweden, die zur gesellschaftlichen Elite gehören, gut gebildet und verheiratet sind, leben im Schnitt 5 Jahre länger als die schlechter Gebildeten. Wie Armut Menschen krank macht, zeigt sich hier in Trier-Nord, dem sozialen Brennpunkt, beziehungsweise dem Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf, wie man heute politisch korrekt sagt.
Als ich hier angefangen habe, war Trier-Nord noch sehr verbunden mit schmutzig runtergekommen, also irgendwo, wo man nicht gerne hingeht.
Dorothea Warscheid ist seit 26 Jahren Hausärztin im Viertel.
Und ich habe das besonders auch gemerkt bei Hausbesuchen. Die Wohnsituation war sehr schlecht. Man hat oft die Patienten gar nicht gefunden, weil keine Hausnummern da standen oder auch keine Namensschilder da waren. Das ist jetzt viel besser. Die Wohnungen sind renoviert. Man merkt, da wird was getan.
Aber auch die Ärztin stellt fest, renovierte Wohnungen allein ändern noch nicht die Lebensumstände der Menschen und schon gar nicht deren Gesundheit.
Es gibt viele alleinerziehende Frauen, teilweise auch mit mehreren Kindern, die sehr belastet sind. Und dann gibt es halt auch viele Langzeitarbeitslose, die auch sehr belastet sind. Oder auch die Bedingungen am Arbeitsplatz sind meistens auch keine so qualifizierten Arbeitsplätze, sodass auch der Druck auch am Arbeitsplatz auch oft sehr groß ist.
Und das wirkt sich aus auf Körper und Seele.
Viele sind da am Fließband irgendwo oder Müll sortieren. Und das ist jetzt nichts, was einen wirklich so froh macht. Und das merkt man dann schon auch an der psychischen Belastung, dass sie mit depressiven Symptomen halt kommen. Traurigkeit, Schlaflosigkeit und dass sich halt viele Gedanken machen, weil es relativ ausweglos ist. Ne?
Der typische Bewohner des Viertels geht nur bei akuten Problemen zum Arzt, einer fiebrigen Erkältung, einem Hexenschuss. Er möchte ein Medikament, eine Spritze und dann schnell wieder weg, erzählt die Ärztin.
Ich glaube, das Gesundheitsbewusstsein ist nicht so groß. Ne? Ich glaube, da sind einfach andere Probleme größer als die Gesundheit. Ne? Die finanziellen Probleme oder häuslicher Ärger und solche Sachen, Arbeitslosigkeit, solche Sachen sind dann für sie näher als ein hoher Blutdruck. Ne? Das ist nicht ihr Problem. Also Blutdruck und so spielt keine Rolle, es tut ja nicht weh. Ne?
Ein zu hoher Blutdruck kann im Herzinfarkt enden oder im Schlaganfall. Sozial benachteiligte Menschen haben ein 2- bis 3-fach erhöhtes Risiko dafür. Sie nehmen auch seltener Präventionsangebote der Krankenkassen wahr oder Vorsorgeuntersuchungen. Zum Beispiel U-Untersuchungen bei Kinderärzten oder regelmäßige Kontrollen beim Zahnarzt. Das schreibt das Robert-Koch-Institut, nachzulesen im Internet unter dem Stichwort gesundheitliche Chancengleichheit. Menschen mit Geldsorgen schaffen es folglich nicht, sich um ihre Gesundheit und um die ihrer Kinder zu kümmern. Und auch nicht um ihre Krankheit. Das ist aber gerade bei chronischen Erkrankungen besonders wichtig.
Oft wird dann eine Packung genommen und dann war es dann mal wieder, ne? Die Compliance, also die Zusammenarbeit, ist nicht immer so sehr gut. Dass man eben versteht, wenn ich zum Beispiel hohen Blutdruck habe, dann muss ich regelmäßig die Tablette nehmen und muss halt wieder mir ein Rezept besorgen, wenn es zu Ende ist, ne?
Viele chronische Krankheiten beginnen mit einer falschen Ernährung, mit Übergewicht und Bewegungsmangel. Dorothea Warscheid und ihre Helferinnen bieten deshalb immer mal wieder Ernährungsberatungen an, nachmittags in der Praxis. Aber nur wenige Menschen nehmen das Angebot wahr. Besonders die alleinstehenden Männer bereiten der Hausärztin Kopfzerbrechen.
Da ist das Kochen oft ein Problem, ne? Die kochen eigentlich nicht richtig, die essen Fertiggerichte, Dosengerichte und dann auch möglichst preiswert, darf ja nicht viel kosten. Und das ist natürlich nicht so günstig, ne? Aber da kann man auch selber wenig dran ändern, ne? Weil einfach die Situation so ist, die können einfach nicht kochen. Und es ist für sie auch keine Möglichkeit, irgendwo dann essen zu gehen, so, das geht ja gar nicht, das von finanziellen her nicht, ne?
Auch an den Kochtöpfen spaltet sich die Gesellschaft. Essen und soziale Schichtzugehörigkeit hängen eng zusammen. Das hat schon in den 80er Jahren der Soziologe Pierre Bourdieu mit Studien in Frankreich gezeigt.
Und hat festgestellt, dass eben bestimmte Ernährungsmuster in den sozialen Klassen klumpen. Es gibt Cluster von Ernährungsweisen.
Simone Weyers ist Medizinsoziologin an der Universität Düsseldorf. Sie forscht zu der Frage, wie sich soziale Unterschiede auf das Einkaufs- und Essverhalten auswirken.
Also, wie man erwarten würde, clusterte in der oberen sozialen Klasse ein Lebensstil, der gekennzeichnet war durch eine leichte Küche, durch leichte Weine. Und in den unteren Klassen, in den Arbeiterklassen, fanden wir eben ein höheres Maß an sattmachenden, energiereichen Lebensmitteln. Ja, einige Jahrzehnte später finden wir eben auch eine entsprechende Verteilung von Übergewicht und Adipositas.
Ärmere Schichten essen anders. Das gilt nicht nur für das Frankreich der 80er Jahre, sondern auch für das heutige Deutschland.
Es gibt sehr interessante Studien aus Köln dazu von den Public Health Wissenschaftlern. Die haben einmal abgetragen, kartografisch, wie viele Verkaufsstellen für Fastfood es eigentlich in den Stadtteilen gibt. Und haben dann sozusagen für jede Pommesbude ein Kreuzchen auf der Karte gemacht in den Kölner Stadtteilen und haben dann mal die Karten verglichen zwischen Stadtteilen, denen es relativ gut geht und Stadtteilen, denen es nicht so gut geht. Und was sie gefunden haben, war, dass es viel mehr Verkaufsstellen für Fastfood und im Übrigen auch für Zigaretten und Alkohol gibt in den Stadtteilen, denen es sozial schlechter geht als den anderen.
Folgt das schlechte Essen also den Armen?
Oder umgekehrt, die sozial Benachteiligten siedeln sich dort an, wo die Wohnbedingungen eben für sie günstiger sind und wo eben auch eine gewisse Fastfood-Struktur vorhanden ist.
Essgewohnheiten zu ändern ist gar nicht so leicht, denn Essen schafft ein Gemeinschaftsgefühl und Identität. Bestimmte Ernährungsweisen und Vorlieben werden schon im Kindesalter gelernt. Wenn die Eltern Tiefkühlpizza und Dosenravioli auftischen, prägt das das Ernährungsverhalten der Kinder.
Je niedriger das Einkommen, je niedriger die berufliche Stellung oder je niedriger die Bildung, umso höher die Wahrscheinlichkeit, zu wenig Obst und Gemüse zu verzehren, zu viele fettreiche, energiedichte Lebensmittel täglich zu essen, zu viele Süßgetränke zu verzehren und so weiter und so fort.
Umgekehrt konnte die nationale Verzehrstudie des Max-Rubner-Instituts von 2008 belegen, je höher die Sozialschicht, desto mehr Obst, Gemüse und Fisch kommen auf den Teller. Und desto weniger Fleisch und Wurst. Das macht deutlich, dass Menschen mit wenig Geld und wenig Bildung ungesünder essen.
Und zusammen mit dem Mangel an körperlicher Aktivität führt das eben auch zu Übergewicht und Adipositas. Und auch da sehen wir ja in der Gesellschaft einen ganz klaren sozialen Gradienten. Je niedriger eben die soziale Schichtzugehörigkeit ist, umso höher der Anteil der Menschen mit Übergewicht und Adipositas. Und das kommt natürlich auch vom Essen.
Geschmackliche Vorlieben sind aber nicht allein entscheidend. Das Geld spielt natürlich auch eine Rolle. Gesundes Essen ist teuer. Zwei Dortmunder Ernährungswissenschaftlerinnen haben vor einigen Jahren einmal ausgerechnet, was es kostet, ein Kind, das älter ist als 4, nach allgemeinen ernährungswissenschaftlichen Standards gesund zu ernähren.
Und die haben festgestellt, dass eine Familie, die von sogenanntem Hartz-IV-Satz abhängig ist, täglich zu wenig Geld zur Verfügung hat, um ein Kind nach diesen Optimix-Regeln gesund zu ernähren. Also bereits im Vorschulalter tut sich da ein finanzielles Problem auf.
347 Euro im Monat betrug der Hartz-IV-Satz zur Zeit der Untersuchung. Und selbst wenn man im Discounter einkaufe, so das Fazit der Autorinnen, reiche das nicht für eine gesunde Mischkost. Schulärzte bestätigen das Dilemma.
Also wir sehen tatsächlich auch bei der Schulangstuntersuchung im Einzelfall Kinder, die kaum noch Zähne im Mund haben. Und das sind dann immer Kinder aus sozialen Problemlagen.
Axel Iseke ist Kinder- und Jugendarzt und arbeitet beim Gesundheitsamt der Stadt Münster. Jedes Kind muss, bevor es eingeschult wird, zum Schularzt. Die sogenannte Schuleingangsuntersuchung belegt immer größere Gesundheitsunterschiede zwischen Arm und Reich.
Unsere Schulzahnärzte sagen ganz klar, Karies insgesamt ist ein deutlich selteneres Phänomen geworden, aber die Gesamtmenge von Karies, kann man fast sagen, bleibt gleich, weil die Kinder, die Karies haben, haben dann oft ganz schlimme Karies.
Aber sich gesund zu ernähren und gesund zu leben, hat nicht nur mit im Elternhaus erlernten und liebgewonnenen Gewohnheiten zu tun. Und auch nicht nur damit, wie viel Geld zur Verfügung steht. Auch das Wissen entscheidet, betont die Medizinsoziologin Simone Weyers.
Ich muss wissen, wie viel Kalorien ich täglich essen sollte, um nicht zu dick zu werden. Das sind kognitive Aspekte. Da brauchen Menschen natürlich erstmal eine Information. Und es ist leicht verständlich, dass Menschen mit einer niedrigen Bildung diese Information häufiger möglicherweise nicht haben.
Da ist ganz klar, dass Gesundheit und Bildung eine ganz enge Verbindung hat. Und wenn man Gesundheit stärken will, dann muss man Bildung stärken, sonst kommt man überhaupt nicht voran.
Das Fatale ist, mangelnde Bildung und Krankheit bedingen sich gegenseitig. Wer krank ist, hat von Anfang an schlechtere Chancen, durch die Schule zu kommen, Bildung zu erwerben, weiß Axel Iseke.
Wir sehen dann weniger Vorsorgen bei den Kindern aus Familien in schwierigeren Situationen. Auch andere Impfmuster manchmal, dass man merkt, da ist mal was vergessen worden. Wir haben in einem Jahr mal Befragungen gemacht zu Unfällen. Da haben wir gesehen, dass Kinder aus Familien mit Problemlagen häufiger verunfallen. Das liegt daran, dass die Betreuung oft nicht so gut ist. Wir sehen auch, dass Kinder, die mit Gesundheitsstörungen eingeschult werden, dass die häufig auch im Bereich der Schullaufbahn eher schlechtere Chancen haben als Kinder, die ganz fit eingeschult werden.
Gesundheit kann nicht verordnet werden. Man muss den Menschen die Möglichkeit, das Wissen und die Fähigkeit geben, gesund zu leben. Deswegen gibt es in Trier Nord seit einigen Jahren die Gesundheitsteams vor Ort. Das sind kleine Teams aus Ärzten, Psychologen, Hebammen, Physiotherapeuten und Sozialarbeitern, die im Viertel präsent sind, zum Beispiel mit mobilen Sprechstunden. Zuschüsse dafür gibt es vom Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz und den gesetzlichen Krankenkassen. Hier hat die Politik verstanden, dass Menschen in Not sich Informationen nicht holen. Man muss sie ihnen bringen, erzählt Quartiersmanagerin Maria Ohlich.
Das Wichtigste ist ja zunächst mal, dass man den Zugang zu den Menschen findet und mit denen auch gemeinsam entwickelt, was ihre Bedürfnisse sind und auch Bedürfnisse vielleicht weckt. Man muss im Bereich Ernährung die Eltern schulen, wie sinnvoll das ist und wie gut das auch schmecken kann und auch wie unkompliziert das sein kann.
Soziologen nennen das Arbeit im Setting. Settings sind Lebensräume, in denen Menschen sich aufhalten. In Trier Nord erreichen Maria Ohlich und ihr Team besonders viele Menschen über Schulen, Horte und Kitas.
Die Beine lang lassen.
Mit Geräusch.
Kinderentspannungskursus im Hort Ambrosius. Im Stuhlkreis 8 Kinder zwischen 7 und 12 Jahren und der Entspannungspädagoge Alois Anselment. Im früheren Leben war er mal Maschinenbauer, bis er Qigong entdeckte, ein fernöstliches Entspannungsverfahren, das auf Atmung und sanfte Bewegungen setzt.
Entspannung habe ich bei den Chinesen gelernt und da wird Entspannung als Handwerk bezeichnet. Entspannung muss gelernt werden und das versuche ich den Kindern beizubringen, dass man Entspannung machen muss.
Dass die Kinder Entspannung dringend nötig haben, sieht er ihnen meist schon beim Ankommen an.
Sie merken das schon, dass sie unter Druck stehen an ihrer Körperhaltung. die Schultern nach vorne, die Beine übereinander oder unterm Stuhl, sitzen halt sehr gebeugt überm Stuhl oder halten den Blick nicht ruhig.
Der überwiegende Teil der Kinder lebt in einer Familie auf, die doch, ich sag mal so, am Rande unserer Gesellschaft ist. Das heißt, eine sehr niedrige Einkommensstruktur haben und damit in Familienverhältnissen aufwächst, die wirklich auch von Armut betroffen sind.
Elisabeth Schädler leitet den Hort Ambrosius, eine Einrichtung der Caritas.
Die eingeschränkten finanziellen Verhältnisse bedeutet für die Familie immer eine enorme Belastung, dass die Kinder in aller Regel innerhalb der Wohnung oder der Familie wenig Rückzugsraum haben. Das bedeutet, dass die Kinder häufig unruhig sind. Also sie haben sehr große Schwierigkeiten, sich auf Dinge zu konzentrieren, die Aufmerksamkeit bei einer Tätigkeit zu halten. Die fehlende Konzentrationsfähigkeit führt dazu, dass sie oft auch in der Schule Schwierigkeiten haben. Es kommt aber häufig auch innerhalb vom Klassenverband oder auch bei uns in den Gruppen zu sehr vielen Konfliktsituationen, die dann oft auch körperlich ausgelebt werden.
Im Hort Ambrosius bekommen die Kinder etwas zu essen, denn viele gehen hungrig aus dem Haus.
Die Tendenz ist, dass das gemeinsame Frühstück, also der gemeinsame Start in den Tag, zu Hause in der Regel nicht so gegeben ist, sondern dass das erste Frühstück praktisch in der Schule stattfindet. Viele der Kinder, also im Moment sind es fast 40 von den 52 Kindern, die wir betreuen, essen dann auch bei uns hier in der Einrichtung. Und dann steht praktisch zu Hause nochmal das gemeinsame Abendessen an. Es bestehen, wir arbeiten ja sehr, sehr eng auch mit vor allen Dingen den Frauen oder Müttern zusammen. Es bestehen auch mal Unsicherheiten. Was ist denn eine gesunde Ernährung? Und ich muss eben auch sagen, dass bei der Haushaltsführung dieses kleine Budget auch es immer sehr, sehr erschwert, eine angemessene Auswahl beim Kauf praktisch auch zu treffen. Ganz konkret, es sind häufig die sogenannten Fastfood-Produkte, die Fertigpizza oder so, die gekauft wird, die dann vielleicht im Angebot ist, anstelle von selbstgemachten Dingen.
Die Kinder bekommen Hilfe bei den Schularbeiten und außerdem persönliche Unterstützung in jeder Hinsicht.
Also unser inhaltlicher Schwerpunkt liegt erstmal ganz, ganz, ganz klar auf der Stabilisierung der Persönlichkeit. Wir versuchen, das Kind zu bestärken in dem, was es kann. Wir versuchen, dass es hier einen geschützten Rahmen hat, dass es angenommen ist, dass es sich frei bewegen kann, dass es spielen kann, dass es praktisch in seiner Identität erstmal gestärkt und auch geschützt wird.
Entspannungspädagoge Alois Anselment beginnt seinen Kursus gern mit einer Schweigeminute. Eine Minute Stille, sich zu sammeln, das fällt vielen Kindern hier schon schwer.
Also ich versuche den Kindern klarzumachen, dass sie das, was sie hier lernen, in ihren Alltag mit einfließen lassen. Wenn es zum Beispiel in der Schule weiß, morgen schreiben wir eine Arbeit, dass sie morgens eine von den Übungen macht, die sie hier lernen. Und da kommt auch die Rückmeldung, dass das schon mal gemacht wird. Das ist so eins meiner Ziele.
Bewegung steht ebenfalls auf dem Programm der Ambrosius-Kinder. Besonders beliebt das Stelzenlaufen. Für die Kurse gibt es immer lange Wartelisten. Die Kinder können einen Stelzenführerschein machen. Jean-Marie Solt, freier Künstler, hat das Projekt ins Leben gerufen.
Grundsätzlich bewegen die sich. Zweitens mal hat Stelzenlaufen sehr viel zu tun mit Koordination. Aber eben, das hat auch was mit zu tun mit Selbstwertgefühl, das Gefühl, ich schaffe was, ich kann was. Wenn man oben steht, ist das schon ganz schön hoch. Ich kann was. Die Erfahrung, die sie oft sonst nicht so haben.
Ich mag das, weil das halt nicht jeder kann.
Sieht einfach aus, aber ist schwer.
Mir gefällt das halt, also oben auf den Stelzen zu stehen und mit anderen Leuten zu laufen, das gefällt mir halt.
Dass man mit Stelzen durch Straßen läuft und die Welt das dann bewundert.
Es hat auch sehr viel Symbolisches. Hier sind wir im Stadtteil, wo die Kinder eher erfahren, dass auf sie runtergeguckt wird. Ja? Und hier mit den Hochstelzen, hier ist es nämlich so, dass die Kinder oben sind. Und sie sind die, die oben sind, die bewundert werden. Und die Menschen zu ihnen hoch gucken.
Wer lange genug dabei bleibt, darf mit zur großen Kinderparade, die jeden Sommer durchs benachbarte Luxemburg zieht. Für viele Kinder ist es die erste Reise ins Ausland überhaupt.
Dieses Gefühl, erstmal frei auf Stelzen zu stehen, da stehen wirklich Tausende und Abertausende von Leuten in den Straßen und warten auf diese Parade. Da sind wir die einzigen Stelzenläufer. Ich denke, das sind Gefühle, die kann ihnen niemand mehr nehmen.
Trier Nord hat sich auf den Weg gemacht. Mit Angeboten, die in den Alltag der Menschen passen, die vor allem die Kinder erreichen. Denn im Kindesalter werden die Weichen gestellt für ein gesundes Leben. Oder aber für ein Leben, das geprägt ist von Depressionen, Angststörungen und körperlichen Beschwerden wie Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten. Wer in Armutsverhältnissen lebt und aufwächst, trägt dieses Risiko in sich. Thomas Lampert vom Robert-Koch-Institut.
Ich glaube, es ist lange Zeit insgesamt gesehen unterschätzt worden, weil die Armutsproblematik auch unterschätzt worden ist. Wir sind durch das schnelle Wirtschaftswachstum in den 50er, 60er Jahren davon ausgegangen, dass die soziale Frage sich nicht mehr gleichermaßen stellt. Und es hat im Grunde bis in die 90er Jahre gedauert, bis seitens der Politik erkannt wurde, dass wir eine Armutsproblematik in Deutschland haben, die sich auch auf die Gesundheit auswirkt.
Unterschätzt wurde auch, dass Armut nicht nur Geldsorgen mit sich bringt, sagt Maria Ohlich vom Quartiersmanagement Trier Nord.
Ja, dieses Ineinandergreifen der Probleme, das, was wir in einer Familie haben, dass die Arbeitslosigkeit des Vaters direkte Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder zum Beispiel hat. Oder das Wohnen in einer schlechten Wohnung. Das hängt ja alles miteinander zusammen.
Da müssen auch Bildungspolitik, Familienpolitik, Gesundheitspolitik zusammenarbeiten. Da bedarf es einer politikbereichsübergreifenden Strategie. Und gerade da hat sich Deutschland bislang noch nicht so stark hervorgetan. Da sind andere Länder, auch die Niederlande beispielsweise, Großbritannien, Skandinavien, da gibt es eine ganze Reihe von Vorbildern, wo man in Deutschland auch durchaus hingucken kann und sollte.
Und deshalb fände ich es prima, weil wir da hinkommen können, dass wir diesen Politikansatz, wie die soziale Stadt uns eigentlich den Weg weist, dass wir den auch weiterentwickeln und sagen, nicht nur Städtebau ist für diese Stadtteile wichtig, sondern eine abgestimmte soziale Entwicklung. Sozialarbeit muss gestärkt werden in diesen Gebieten.
Die Prognosen für Deutschland sind düster. Zwar ist der allgemeine Wohlstand gewachsen, aber die soziale Schere öffnet sich immer weiter. In keinem anderen Euroland ist das Vermögen so ungleich verteilt wie in Deutschland. Das zeigte 2014 eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Die reichsten Deutschen haben je mindestens 800.000 Euro auf der hohen Kante. Sie machen aber nur 1% der Bevölkerung aus. Auf der anderen Seite haben 20% gar nichts gespart und 7% haben Schulden.
Wir müssen davon ausgehen, dass die Risikoexposition und dass die sozialen Unterschiede weiter so bestehen. Die Prognose ist in dieser Hinsicht in der Tat, dass die gesundheitliche Ungleichheit lange Zeit noch ein wichtiges Thema für die Gesellschaft darstellen wird. Und wir müssen davon ausgehen, dass sich dies auch weiterhin ganz deutlich in sozialen Unterschieden in Bezug auf Gesundheit und Lebenserwartung zeigt. Hier ist ein gewisser Handlungsbedarf ganz sicher gegeben.